Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid.
Wir kommen zur Textlesung von heute und lesen aus Markus Evangelium Kapitel 11, die Verse 1 bis 11. Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sobald ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagen wird: Warum tut ihr das? So sprecht: Der Herr bedarf seiner. Und er sendet es alsbald wieder her. Und sie gingen hin und fanden das Füllen angebunden an einer Tür draußen am Weg und banden's los. Und einige, die dort standen, sprachen zu ihnen: Was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie sagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte, und die ließen's zu. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen und die nachfolgten, schrien: Hosianna, gelobt sei der da kommt in dem Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt, Hosianna in der Höhe. Und Jesus ging hinein nach Jerusalem in den Tempel, und er besah ringsum alles, und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen. Amen.
Thank you.
Die Ereignisse an Palmsonntag, die würden ein ganzes Seminar füllen. Wir haben nämlich verschiedene Akteure, die hier beteiligt waren. Wir haben zum Beispiel die Jünger allgemein. Wir haben die beiden Jünger im Speziellen, die von Jesus vorausgeschickt wurden, um das Eselsfüllen zu holen. Wir haben das Volk. Wir haben, so wird uns beispielsweise im Lukas-Evangelium berichtet, auch die Pharisäer, die sich eingemischt haben. Wir haben den Esel, das Füllen. Und wir haben natürlich Jesus selber. Und über jedes einzelne dieser Akteure ließe sich sehr vieles sagen. Wir wollen uns heute konzentrieren auf den wichtigsten Akteur in unserer Geschichte, nämlich den König, der einzieht in Jerusalem, Jesus Christus. Und wir sehen anhand der heutigen Geschichte 12 königliche Eigenschaften. 12 königliche Eigenschaften von Palmsonntag, die uns im Reden und Handeln Jesu klar gezeigt werden, die auch für uns ganz entscheidend sind. Denn schließlich sind wir ja Königskinder. Als Menschen, die ihr Leben Jesus Christus übergeben haben, die Vergebung der Sünden empfangen haben, die Neugeburt erlebt haben, die Jesus Christus nachfolgen und dienen wollen, sind wir zu Kindern Gottes geworden. Sind wir Königskinder geworden. Und wir sollen so gesinnt sein, wie es der Gemeinschaft in unserem Herrn Jesus Christus entspricht. Also ist er, sein Reden und Handeln, maßgebend und vorbildlich auch für uns. Und wenn er, der König aller Könige, Eigenschaften uns zeigt, dann sollen wir als Königskinder auch uns um diese Eigenschaften bemühen. Sollen wir ihn vor Augen haben und diese 12 königlichen Eigenschaften auf uns wirken lassen und prüfen, ob wir diese Kennzeichen dieser 12 königlichen Eigenschaften vom Palmsonntag auch haben. Palmsonntag, ein riesiger Triumph. Wir können uns das nicht groß genug vorstellen. Die ganze Stadt Jerusalem ist auf den Beinen. Jesus zieht ein wie ein Kaiser. Er zieht ein in Jerusalem, zwar nicht hoch zu Ross, sondern auf einem Esel, aber umgeben vom Jubel der Menge, wie man damals nur dem Kaiser zugejubelt hat, einem großen Herrscher zugejubelt hat. Die Stimmung war ganz euphorisch. Hosianna, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Wir wissen, dass die Leute ganz Unterschiedliches verbunden haben in dieser Stimmung. Wir wissen von den Emmaus-Jüngern in der Geschichte nach der Auferstehung Jesu, dass sie sagten, wir haben gehofft, er sei es, der uns von der Herrschaft der Römer befreien wird. Also, sie haben nicht einfach das Reich Gottes nur vor Augen gehabt und gesehen, die Leute, sondern ganz praktisch und konkret auch gehofft, dass Jesus der große Herrscher werden wird, der das Joch der Römer zerstört und bricht, der als Messias einzieht und das Reich Israel wiederherstellt. Die Stimmung war aufgeladen, die Stimmung war euphorisch. Die Leute haben gejubelt, sie haben mit Zweigen gewunken, sie haben Zweige und auch ihre Kleider auf die Straße gelegt, um so den König aller Könige zu begrüßen. Das war eine Stimmung, die hätte dazu führen können, dass Jesus sich da jetzt ganz wichtig und groß vorkommt. Jesus Christus hatte klar vor Augen, was der Grund war, warum er in diese Welt gekommen ist. Kurz vorher hatte er gesagt, Markus 10, 45, wir haben den Text gelesen, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Der erste Punkt, die erste Eigenschaft Jesu, die wir hier sehen, auch beim Einzug in Jerusalem war Jesus Christus zielorientiert. Er hatte das Ziel vor Augen, eine vollkommene Erlösung zu vollbringen. Er ließ sich nicht blenden durch eine euphorische Stimmung, durch die Massen, die ihm zujubelten, durch diesen Hype, den es gab, sondern er war zielorientiert und wusste genau, was ist seine Sendung. Es ging darum, die Menschen zu erlösen. Und das bedeutete, dass er sein Leben als Lösegeld zu geben hatte. Er wusste genau, dass kurze Zeit später in der gleichen Stadt Jerusalem und viele davon vielleicht sogar gleiche Leute, die jetzt Hosianna gerufen haben, nachher rufen, kreuzige ihn, aufgestachelt durch die Pharisäer. Jesus Christus, er ritt nicht auf einer Welle des Ruhms, sondern er blieb zielorientiert.
Du bist mein Ziel, mein Gott, du bist mein Halt, mein Gott, du lässt mich keinen Tag allein. Du gibst mir Kraft, mein Gott, und ich vertraue dir, du wirst
Ein wichtiger Punkt. Wir sehen das immer wieder im Leben von Jesus Christus und in seinem Wirken und gerade auch am Palmsonntag beim Einzug in Jerusalem. Jesus hatte das Ziel vor Augen. Wie schnell kann es passieren, dass große Schwierigkeiten, aber ganz besonders auch große Segnungen und große Glaubenserfahrungen oder besonders leichte Zeiten, die es auch geben kann, uns vom Ziel ablenken. Wie schnell wird man bequem und gemütlich? Es gefällt einem, man fühlt sich wohl. Jesus hätte sich einfach wohlfühlen können. Oh, wie schön ist doch das, dass die Leute mir jetzt so zujubeln. Man fühlt sich plötzlich wohl in einer Situation und möchte in diesem Wohlbefinden bleiben. Das ist menschlich, das liegt in unserer menschlichen Natur. Und manchmal sind solche Zeiten, wo es recht gut geht, gefährlicher als die Zeiten von Schwierigkeiten. Denken wir an die Ereignisse auf dem Berg der Verklärung. Auch da fühlten sich Petrus, Jakobus und Johannes wohl. Es war eine wunderschöne Erfahrung dort in der Gegenwart Gottes, wo sie den verklärten Herrn gesehen haben. Mit Mose und Elia. Lass uns hier drei Hütten bauen. Sie wollten dort bleiben. Jesus blieb in jeder Situation zielorientiert. Seien es Schwierigkeiten und Leidenszeiten oder seien es Segenszeiten und Zeiten, wo es relativ gemütlich sein kann. Wichtig für uns auch ist es, dass wir zielorientiert sind. Was ist unser Lebensziel? Worum geht es uns im Leben? Geht es uns wirklich darum, Jesus Christus zu dienen? Sind wir bereit, seinem Beispiel zu folgen und auch unser Leben zu lassen für ihn ganz? Oder genießen wir es, auf einer Welle des Wohlbefindens zu reiten und es einfach uns gemütlich sein zu lassen? Jesus Christus war bereit, zielorientiert zur Hingabe, auch an diesem Tag. Und das prägte sein Verhalten wesentlich. Weil er zielorientiert blieb, war er und blieb er auch ohne Sünde, auch an diesem Tag. Blieb er in der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater und trug er auch die 11 weiteren Eigenschaften, die wir sehen, an seinem Leben, an diesem Tag. Sobald wir das Ziel aus den Augen verlieren, dann ergeben sich verschiedene andere Probleme. Verschiedene Dinge, die sonst eigentlich keine Frage wären oder selbstverständlich wären in der Nachfolge, sind für uns plötzlich ein Problem oder wir stolpern darüber. Warum? Weil wir das Ziel nicht vor Augen haben. Was ist unser Ziel? Welches ist dein Lebensziel? Das ist der Titel einer Botschaft deines Traktates. Welches ist dein Lebensziel? Das Lebensziel von Jesus war klar. Er ist gekommen, dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und warum? Aus Liebe. Aus Liebe zu uns. Was ist unser Lebensziel? Auf einer Welle der Gemütlichkeit zu reiten, des Ansehens und des Erfolges, des Ruhms und der Einfachheit? Oder aus Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus, unser Leben Jesus ganz hinzulegen und zu sagen, ich bin bereit, dir zu dienen, dir nachzufolgen, dich als König und Herrn in meinem Leben zu haben.
Sieh, hier bin ich, mein König, ich weihe mich dir. Nimm, gebrauche mich, Herr, wie du willst. Ach, ich weiß, nichts, was Wert hat, ist irgend an mir. Nichts, wenn du mich nicht selber erfüllst. Mach, was klein dir, mir klein. Was dir groß ist, mir groß, dass ich folge dir, Jesus, allein. Mach vom eigenen Sinn, von mir selber mich los. Lass ein brauchbares Werkzeug sein. Sieh, hier bin ich, mein König, mein Herz, das brennt, dir zu dienen, wo du es begehrst. Gib, dass völlig dein Geist vom Verlangen mich trennt, mir zu nehmen, was du nicht gewährst. Mach, was klein dir, mir klein. Was dir groß ist, mir groß, dass ich folge dir, Jesus, allein. Mach vom Sinn von mir selber mich los. Lass ein brauchbares Werkzeug mich sein. Sieh, hier bin ich, mein König, und ist meine Hand nicht geschickt für den vordersten Streit. So verzäune die Lücken und bessere das Land doch durch mich, denn ich bin dir gewahr. ach, was klein dir, mir klein, was dir groß ist, mir groß, dass ich folge dir, Jesus, allein. Mach vom eigenen Sinn, von mir selber mich los. Lass ein brauchbares Werkzeug mich sein. Sieh, hier bin ich, mein König, ob niemand es weiß, wenn dein Auge nur über mir wacht. Wenn ich da, wo ich steh, tu nach deinem Geheiß, bin ich glücklich bei Tag und bei Nacht. Mach was klein dir, mir klein, was dir groß ist, mir groß, dass ich folge dir, Jesus, allein. Mach vom eigenen Sinn, von mir selber mich los. Lass ein brauchbares Werkzeug mich sein.
Der zweite Punkt. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg, sandte er zwei seiner Jünger. Wann sandte er zwei seiner Jünger? Genau in dem Moment, wo sie in die Nähe kamen, an jenem Tag. Wo waren sie, als er diese Jünger sandte? Sie waren in der Nähe von Jerusalem, bei Bethanien und Bethphage am Ölberg. Jesus Christus war sowohl bei der Zeit wie auch beim Ort vom himmlischen Vater geleitet. Das bedeutet, Jesus hatte nicht zwei Tage vorher den Jüngern gesagt, ihr zwei, für euch habe ich da noch einen Spezialauftrag. Haltet euch bereit, in zwei Tagen wisst ihr dann mehr. Hat er nicht gemacht. Jesus hat auch nicht gesagt, als sie kurz vor den Toren Jerusalems waren, oh, jetzt habe ich was vergessen. Ihr zwei, geht noch mal schnell zurück, wir brauchen noch ein Füllen. Von der Zeiteinteilung, von dem Zeitpunkt, wann Jesus dies sagte, war er geprägt von der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Er war nicht zu früh und nicht zu spät. In Markus 10, Abvers 46, lesen wir von der Heilung des Blinden von Jericho. Jesus hatte diesen zwei Jüngern nicht das gesagt, als sie noch in Jericho waren, sondern als sie nahe an Jerusalem herankamen, nach Bethanien und Bethphage. Also auch beim Ort, wo er diese Anweisung gab, ließ er sich vom himmlischen Vater leiten. Auch das tat er in Übereinstimmung mit dem Willen des himmlischen Vaters. Das sind zwei wichtige Punkte. Sowohl in Fragen der Zeit, als auch in Fragen des Ortes. Sowohl in Fragen, wann wir was zum Beispiel tun und sagen, als auch in Fragen, wo wir handeln und reden, ist es wichtig, dass wir das in Übereinstimmung aus der Gemeinschaft mit dem König aller Könige heraustun. Nicht aus uns selber, nicht aus unserem eigenen Empfinden heraus, nicht weil es mir gerade so drum ist. Jesus wusste ja genau, was passiert. Jesus hätte zwei Tage vorher sagen können, hey Leute, das wird mega cool werden übermorgen, dann werde ich in Jerusalem einziehen. Sagte er nicht, sondern in der Zeit und am Ort, wo er etwas sagte und handelte, tat er das in Übereinstimmung mit dem himmlischen Vater. Und wir? Lassen wir uns von unseren Gefühlen oder lassen wir uns von unseren Gedanken einfach leiten, wenn wir reden und handeln? Oder lassen wir uns auch in ganz praktischen Fragen, wann wir zum Beispiel etwas sagen, wo wir handeln, lassen wir uns auch in ganz praktischen Fragen vom Herrn leiten? Stehen wir unter der Leitung des Heiligen Geistes? Stehen wir in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus? Wir kommen nochmal schnell zurück zur Eigenschaft 1, der Zielorientierung. Wäre Jesus nicht zielorientiert gewesen, dann wäre er einfach von seinen Gefühlen oder von seinem Denken bestimmt gewesen. Aber Jesus hatte das Ziel vor Augen, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, aus Liebe zu uns. Und deshalb, das pflanzte sich dann fort bis in die ganz praktischen Ausführungen, deshalb redete und gab er den Auftrag an der Stelle, Ort und zu dem Zeitpunkt, wo es richtig war, wo es gut kam. Wir handeln uns viele Probleme ein im Alltag, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, weil wir Dinge sagen zur Unzeit, wenn es gar nicht dran ist. Bei Kindern trifft man das noch häufiger an, bei den Erwachsenen getraut man sich das nicht mehr so schnell zu sagen. Aber bei Kindern kann es noch häufig auftreten, dass irgendetwas ansteht zu tun und ein Kind sagt etwas ganz anderes hinein und erzählt etwas ganz anderes, das überhaupt nichts mit der aktuellen Situation zu tun hat und völlig ablenkt. Und dann muss man vielleicht sagen, nicht jetzt, später. Das ist nicht der Zeitpunkt dafür. Bei Erwachsenen denkt man das manchmal eher und getraut sich vielleicht nicht mehr so zu sagen. Aber genau das ist der Punkt. Und warum sagt manchmal ein Kind etwas zur Unzeit? Weil es so voll ist von dem, weil es dieses Kind so beschäftigt und das so vor Augen hat. Und das kann auch bei uns sein, dass wir so voll sind von einem Ereignis, so voll sind von unseren Gefühlen, so voll sind von unseren Gedanken, dass wir gar nicht mehr die richtige Zeit und den richtigen Ort erkennen können. Und dann zur Unzeit oder an einem Unort reden und handeln. Also sowohl bei der Festlegung des Zeitpunktes wie auch des Ortes handelte Jesus in Übereinstimmung mit dem Willen des himmlischen Vaters.
Ich will dort gehen, wo der Herr geht, jede Stunde, jeden Tag. Denn er führt mich sicher heimwärts, geht es auch durch dunkle Nacht. Ist der Weg auch schmal und starr, führt er doch zum ewigen Heil. Ich will dort gehen, wo der Herr geht, jeden Tag. Herr, nur dein Weg soll auch mein Weg hier auf Erden immer sein. Lass mich immer mit dir gehen, lass mich nimmer
Und was machte er? Er sandte zwei seiner Jünger. und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Jesus wählte zwei aus und gab eine klare Weisung. Das ist eine dritte Eigenschaft von Jesus. Bei Jesus war das Ja ein Ja und das Nein ein Nein. Er machte nicht sowas ungefähr, sondern er war in seinen Anweisungen klar. Er war in seinen Aussagen klar und deutlich. Es war für alle sichtbar, dass er zwei ausgewählt hatte. Interessanterweise sagt er nicht: Ja, ich wähle jetzt diese zwei Jünger aus, aber ich habe euch alle auch lieb. Er hat sich nicht gerechtfertigt dafür, dass er jetzt nur zwei geschickt hat und nicht gerade alle zusammen. Und er hat sich auch nicht gerechtfertigt dafür, dass er gerade diese zwei geschickt hat. Und er hat auch nicht lange Erklärungen gegeben, warum er jetzt das so entschieden hat, warum sie jetzt dieses Füllen dort losbinden sollen und bringen. Er hat nicht eine lange Litanei gesagt. Und er hat auch nicht unklar oder unsicher gesagt. Er hat nicht gesagt: Könntet ihr bitte vielleicht in den vor euch liegenden Ort gehen und schaut mal dort, wenn ihr einen Esel dort findet, könntet ihr den vielleicht losbinden, wenn es euch dann gerade so drum ist. Sondern klar, klar und deutlich. Das ist eine wichtige Eigenschaft, eine wichtige und die dritte königliche Eigenschaft, die wir bei Jesus sehen an Palmsonntag. Jesus redet klar und deutlich. So, dass keine Missverständnisse aufkommen können. Kommunikation wird groß geschrieben in unserer heutigen Zeit. Und gleichzeitig leben wir in einer Zeit, wo es noch nie so viele Missverständnisse gab wie heute. Missverständnisse in Ehen und Familien, Missverständnisse in Gesellschaften, Missverständnisse zwischen Staaten und so weiter. Es ist wichtig, dass wir klar und deutlich sprechen. Warum entstehen Missverständnisse? Das gibt verschiedene Gründe. Ein Grund kann sein, weil man es eben nicht richtig sagt, nicht klar genug mitteilt. Ein anderer Grund kann sein, weil man etwas anderes sagt, als man denkt. Man hat eigentlich ein anderes Ziel, eine andere Absicht und sagt es, aber anders. Und eine dritte Sache kann sein, dass man es eben nicht klar und deutlich sagt, sondern so hintenherum sagt. Jesus hat nicht die zwei Jünger zu sich genommen und gesagt: Hey, ich muss euch was sagen. Geht mal schnell dorthin. Aber es soll es niemand merken. Sondern Jesus war klar und deutlich. Auch in unserer Persönlichkeit als Königskinder, auch zu unserer königlichen Eigenschaft soll diese dritte Eigenschaft gehören, dass wir klar und deutlich miteinander umgehen. Achtung, immer zielorientiert, nicht eingeschnappt. Und immer im richtigen Zeit und Ort, wie wir das bei Jesus gesehen haben. Die Eigenschaften bedingen sich gegenseitig. Wir können sie nicht einfach rauspicken. Aber die dritte Eigenschaft bedeutet, klar und deutlich sprechen und nicht um den heißen Brei herum und auch nicht hinten herum und auch nicht was anderes sagen, als man denkt. Ich denke und habe eigentlich das im Sinn, aber sage es nicht, sondern formuliere es ganz anders. Jesus sagte, was er im Sinn hatte. Achtung, er sagte nicht alles. Er sagte nicht: Wisst ihr, ich werde nachher auf diesen Esel sitzen, ihr werdet dann die Kleider ausbreiten und ich werde in Jerusalem einziehen. Er hat nicht alles gesagt. Aber das, was er gesagt hatte, so viel wie nötig war, das hat er klar und deutlich gesagt. Kommunikation heißt nicht, dass man immer alles breitschlagen muss, aber dass wir das, was wir sagen, klar und deutlich sagen. Reden und schweigen aus der Gemeinschaft mit dem König aller Könige heraus. Vierte Eigenschaft, er sagte, sobald ihr hereinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hatte. Und im Matthäus-Evangelium wird uns genauer gesagt, Matthäus 21, das geschah aber, Vers 4, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, sagte Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Jesus gab diese Anweisung mit Blick, mit Weitblick, Durchblick und Überblick. Mit Weitblick, Durchblick und Überblick. Es war eine klare Anweisung, die er gab. Aber warum gab er diese? Er sah das Ganze. Er hatte den Überblick. Er als Sohn Gottes wusste, was geschehen wird. Er hatte den Überblick, wie sich's entwickeln wird. Er hatte den Weitblick. Er war immer noch zielorientiert. Er verbiss sich nicht jetzt einfach an diesem Eselsfüllen, sondern dieses Eselsfüllen diente dazu, dass das Ziel erreicht werden kann. Und nicht nur einfach das Ziel an Palmsonntag, sondern das Ziel an Karfreitag und Ostern. Das Leben zu geben als Lösegeld für viele, einen vollkommenen Sieg zu vollbringen. Er hatte den Weitblick. Und Jesus hatte auch den Durchblick. Er wusste genau, da wird was kommen. Die Jünger werden gefragt werden, ja, was macht ihr da, warum bindet ihr das Füllen los? Und Jesus hatte den Durchblick, so wie er auf dem Berg den Durchblick hatte, als die Jünger, die er vorausschickte nach der Speisung der 5000, auf dem See in Not waren, in großer Seenot waren. Jesus hatte den Durchblick, er sah das. Ebenso hatte er auch hier den Durchblick und sah, was kommen wird. Sah, was die Schwierigkeit sein wird, die den Jüngern begegnen wird. Also, eine königliche Eigenschaft ist, dass wir den richtigen Blick haben. Wir verbeißen uns nicht einfach auf kleinste Details und sehen nicht mehr das Ganze vor Augen. Wir sehen aber auch nicht nur einfach nur das Ganze und kümmern uns nicht mehr um die einzelne Sache, sondern wir sehen beides. Überblick und Durchblick. Wir sehen auch in unserem täglichen Leben, auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, auch in unserem praktischen Dienst. Wir sehen das Ganze und dass wir auch als Teil des Ganzen dazu beitragen dürfen im Reich Gottes. Aber wir sehen auch die einzelne Sache, den einzelnen Dienst, die einzelne Tätigkeit, die einzelne Begegnung und so weiter. Und diesen Überblick und diesen Durchblick haben wir mit Weitblick. Wir sehen, worum es geht. Es geht darum, dass der König aller Könige geehrt wird. Es geht darum, dass wir als Knechte und Mägde Jesu Christi ihm dienen und ihn preisen. Die vierte Eigenschaft eines Königskindes, die vierte königliche Eigenschaft, wir haben einen klaren Blick. Überblick, Durchblick, Weitblick. Die fünfte Eigenschaft, Jesus handelte und redete auf das Wort Gottes gegründet. Warum redete und handelte er so? Wie gesagt war durch den Propheten Zacharia. Jesus war bibeltreu, auf die Schrift gegründet. Jesus hatte nicht einfach Idee, oh, man könnte es auch so machen, sondern sein Handeln und sein Reden war ausgerichtet an dem, was das Wort Gottes sagte. Ist auch klar. Denn das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus Christus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Und deshalb haben sich auch alle messianischen Verheißungen in Jesus Christus erfüllt. Und deshalb ist er auch hier unser vollkommenes Vorbild, was Bibeltreue betrifft. Jesus in seinem praktischen Handeln, in seinem Reden, war darauf ausgerichtet, dass es in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes geschieht. Was bedeutet das für uns? Auch unser praktisches Reden und Handeln, unser Leben im Alltag, wollen wir danach ausrichten, darauf hin prüfen, ob es in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes geschieht. Und da halten wir uns wieder vor Augen, Jesus Christus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Wir können also kurz zusammengefasst sagen, ob es in Übereinstimmung mit unserem Herrn Jesus Christus geschieht, so wie ihn uns die Bibel zeigt, mit den Eigenschaften, die uns in der Bibel gezeigt werden. In der Art und Weise, wie er uns gezeigt wird. Und da wollen wir uns wieder vor Augen halten, Jesus Christus, die Art und Weise, wie er uns gezeigt wird, er wird uns gezeigt als der, der in vollkommener Liebe handelte. Der Motor seines Handelns, der Antrieb seines Handelns war die Liebe. Und er handelte in Demut. Er wollte nicht selber groß rauskommen, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Also reden und handeln wir. Biblisch fundiert bedeutet, reden und handeln wir aus der tiefen Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus heraus und geprägt von seinen Eigenschaften, getrieben von der Liebe und erfüllt von der Liebe Gottes und in Demut. Es gibt immer wieder Christen, die schimpfen sich bibeltreu, aber sind absolut nicht bibeltreu, weil ihnen die Liebe fehlt oder weil sie so eingeschnappt sind und hochmütig und auf sich selber gestützt. Dann kann man schon mit Bibelversen um sich werfen, kann auch verschiedenste Erkenntnisfragen thematisieren und sagen, es ist so und so. Das ist nicht Bibeltreue. Wirkliche Bibeltreue zeigt sich darin, ob wir in tiefer Gemeinschaft mit Jesus Christus, dem fleischgewordenen Wort Gottes, leben. Ob wir bereit sind, auf sein Wort zu hören, das uns geöffnet wird durch den Heiligen Geist. Ob wir bereit sind, seine Eigenschaften zu tragen. Die Liebe, die Demut. Damit kommen wir zum sechsten Punkt. Der sechste Punkt der königlichen Eigenschaften, die uns hier gezeigt werden, ist, Jesus war und blieb demütig. War und blieb demütig. Jesus, er zog auf einem Eselfüllen in Jerusalem ein. Er hat nicht später gewechselt. Hat gesagt, okay, jetzt gerade so zum Einzug bei den Stadttoren, da reicht der Esel, aber jetzt wechsle ich dann auf ein Pferd. Wer hat das schon mal gesehen, dass ein König auf einem Esel daherkommt? Ein stolzes Pferd, ein Vollbluter. Das wäre würdig eines Königs, aber doch nicht ein Esel. Die Kaiser, die Regenten der damaligen Zeit, die ritten bei ihren Triumphzügen auf Pferden und nicht auf Eseln. Jesus hätte demütig beginnen können und sich dann denken, also, ich habe schon Besseres verdient als nur einen Esel. Ich habe ja die Schrift erfüllt. Ich reite auf einem Esel. Er hätte ganz clever sein können. Ich habe die Schrift erfüllt, ich reite auf einem Esel, aber jetzt wechsle ich dann. Das wäre so ein schlauer Trick gewesen, schnell die Schrift erfüllen mit dem Esel und nachher dann auf das Pferd wechseln und trotzdem noch Ansehen und Ruhm zu haben. Nein, Jesus war und blieb demütig. Wir sehen das auch im Handeln, im Reden von Jesus beim Einzug in Jerusalem. Was hat Jesus gemacht beim Einzug in Jerusalem? Hat Jesus gesagt, so bitte jubelt noch etwas mehr? Hat er den Jubel organisiert? Und den Jüngern gesagt, okay, sobald wir bei den Stadttoren sind, dann los geht's. Ha? Dann jubelkräftig. Jubel, Jubel, Jubel. Wer sich etwas mit Veranstaltungen auskennt, zum Beispiel bei Fernsehsendungen, weiß, da wird für die Zuschauer im Fernsehen nicht sichtbar, häufig das Klatschen organisiert. Ich war vor Jahren mal einer politischen Veranstaltung, einmal selber dabei, einmal als Zuschauer, und da wurde uns vorher gesagt, wenn auf der Seite die Mitarbeiter euch das dann anzeigen, dann klatscht. Und wenn sie wieder aufhören, dann hört auf mit Klatschen. Das ist organisiert. Vieles, was man dann so sieht, ist gemacht, ist organisiert. Jesus hätte doch das auch so richtig durchorganisieren können. Organisiertes Klatschen, organisierten Jubel. Viele Lobpreisveranstaltungen heute sind top organisiert. Bestens organisiert. Wird sogar als Qualitätsmerkmal gezeigt. Insofern ist Palmsonntag richtig stümperhaft verlaufen. Unorganisiert. Jesus hat zwar gerade noch den Esel organisiert, aber nachher nicht mehr, oder? Warum? Jesus war demütig. Es ging ihm nicht darum, dass ein möglichst hoher Dezibelpegel im Klatschen und im Jubeln dann hörbar wird, sondern es ging ihm darum, zielorientiert den Willen des Vaters zu tun. Jesus war und blieb demütig. Wie gefährlich ist es, dass gerade im Laufe einer Entwicklung die Demut abhanden kommt? Es gibt die schmerzhafte Erfahrung in verschiedenen Zweit- und Drittweltländern, auch in Projekten und so weiter, dass, wenn ein Bettler aufs hohe Ross kommt, der schlimmer und brutaler ist als ein König. Was heißt das? Es gibt die Erfahrung, Leute manchmal, die sind völlig im Sumpf, völlig in Armut und so weiter. Und dann aus irgendeinem Grund kommen sie zu Reichtum, kommen sie zu Ansehen und dann sind sie brutaler und knallhart anderen Armen gegenüber. Viel schlimmer als die Eliten teilweise, die alteingesessenen Eliten. Wo liegt der Grund? Man verliert plötzlich die Demut. In Haiti, man sieht das auch in der großen Politik, Jean-Bertrand Aristide, das war ein armen Prediger, ein katholischer Priester, der bei den Unruhen in Haiti vor ungefähr 20 Jahren dann eine Volksbewegung anführen konnte und als gläubiger Christ in Demut sich für das Land Haiti einsetzen wollte und zum Präsidenten gewählt wurde. Im Laufe seiner Entwicklung als Präsident verlor er aber das Ziel, wofür er sich einsetzte und wofür er gewählt wurde, aus den Augen. Als wir vor einigen Jahren in Haiti waren, haben wir in Port-au-Prince, in der Hauptstadt, ein riesiges Denkmal gesehen. Wirklich das größte Denkmal dort. Und ein Monument und völlig sinnlos. Es war nicht besonders schön, es war einfach nur ein Koloss. Und das wurde gebaut von diesem Jean-Bertrand Aristide. Mit dem einen Ziel, er wollte sich ein Denkmal setzen, damit alle sehen, wie wichtig er ist. Und schlussendlich hat er viele Leute direkt und indirekt in den Tod geführt und war mit seinen Schergen zusammen verantwortlich, dass viele Leute umkamen. Eine sehr tragische Geschichte eines Menschen, der gut begonnen hatte, auch in Demut begonnen hatte, vorbildlich begonnen hatte, aber abgefallen war und in Hochmut endete. Wir wollen nicht mit Finger zeigen auf andere, sondern uns selber fragen, wie steht das bei uns? Wir haben mit Jesus begonnen, unser Leben ihm übergeben. Und dann plötzlich beginnen wir uns etwas einzubilden auf unseren Glauben, auf unsere Bibeltreue, auf unsere Geistesfülle. Beginnen uns etwas einzubilden auf unsere Erkenntnis und so weiter. Werden hochmütig, werden stolz. Das führt ins Unglück. Jesus Christus war demütig, und er blieb demütig. Und wir wollen den Herrn um Gnade bitten, dass wir demütig sind und demütig bleiben. Gerade auch in Zeiten des Segens, gerade auch in Zeiten, wo es lockerer ist, Palmsonntag war ein lockerer Tag diesbezüglich für Jesus. Karfreitag war bedeutend härter. Am Palmsonntag hatte er keine äußeren Schmerzen. An Karfreitag schon. Und gerade auch in Zeiten wie Palmsonntag ist es wichtig, dass wir demütig bleiben.
Herr Jesus, mein Heiland und Helfer, ich beug mich in Demut vor dir. Der Welt und was in ihr ich sterbe, acht alles für Schaden schon hier. Du Herr bist der Töpfer und ich bin der Ton. Tu mit mir, wie dir es gefällt, bis in mir das Ebenbild Jesu ganz vollkommen ist hergestellt. Herr Jesus, oh hilf mir dir dienen und Seelen zu retten für dich. Mein Leben und Wandel, sie führen zum herrlichen Licht. Du Herr bist der Töpfer und ich bin der Ton. Tu mit mir, wie dir es gefällt. Ebenbild Jesu ganz vollkommen ist hergestellt.
Wir kommen zum nächsten Punkt, der siebte Punkt. Und wenn jemand euch sagen wird, Vers 3, warum tut ihr das? So sprecht, der Herr bedarf seiner und er sendet es alsbald wieder her. Jesus sagte den Jüngern, sie sollen sagen, der Herr bedarf seiner. Jesus hat also Bedarf an einem Esel. Jesus braucht einen Esel. Er bedarf seiner. Und Jesus hat das auch offen gesagt. Wie wichtig ist es auch hier, das ist die siebte Eigenschaft, dass wir offen und ehrlich sind. Auch was nötig ist, was an Bedarf nötig ist. Es gibt manchmal Leute, die bräuchten etwas, aber sagen es nicht und meinen, die anderen sollten selber drauf kommen, dass sie das brauchen. Das ist manchmal einfach ein versteckter Hochmut auch. Jesus hatte auch hier die Demut zu sagen, dass er diesen Esel braucht. Und dieser Esel war nötig, dass der Wille Gottes erfüllt wurde, dass sich das Wort Gottes erfüllte. Dafür braucht es jetzt halt diesen Esel. Und Jesus sagte das offen. Er war nicht kriecherisch und kroch und sagte, bitte, 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 gib den Esel. Nein. Aber er war bereit zu sagen, der ist nötig. Der Herr bedarf seiner, sollen sie ausrichten. Sind wir bereit, auch zu sagen, was wir nötig haben? Sind wir auch offen und ehrlich, zu sagen, was fehlt, was jetzt nötig ist? Achtung, auch hier wiederum, zielorientiert, hä? Manchmal meinen wir, Dinge seien nötig, die sind gar nicht nötig. Manchmal halten wir Dinge für unbedingt notwendig und unentbehrlich, die wir nicht nötig haben. Der Herr bedarf seiner, das sagte er, zielorientiert. Deshalb, diese Eigenschaften hängen zusammen. Das Ziel war, dass der Name Gottes geehrt wird. Das Ziel war, dass Jesus sein Leben geben wird als Lösegeld für viele, dass er dient und nicht, dass es für ihn bequemer ist. Und auch hier, Jesus handelte in Demut. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es in jedem Dorf nicht nur einen Esel, sondern auch ein Kamel gegeben hat. Oder ein Pferd. Jesus sagte nicht, und wenn ihr dann zufällig gerade noch ein Kamel findet, nehmt das auch noch mit und sagt, der Herr bedarf seiner. Und wenn ein Pferd euch begegnet, dann dieses gerade auch noch. Jesus sagte auch nicht, und wenn ihr drei Esel bringt, ist auch gut. Und sagt einfach bei jedem, der Herr bedarf seiner. Nein. Wie häufig meinen wir haben Dinge nötig, die wir gar nicht brauchen. Jesus brauchte diesen Esel, damit der Wille Gottes erfüllt wurde, damit das Wort Gottes sich erfüllte. Er brauchte das nicht zu seiner Ehre, sondern zur Ehre Gottes, des Vaters. Unser Bedarf also muss sich danach ausrichten, brauchen wir es zur Ehre Gottes oder zur Selbstverwirklichung? Brauchen wir es, um zu dienen? In der Bereitschaft, dass wir auch bereit sind, unser Leben zu lassen? Oder brauchen wir es, um es gemütlich zu haben? So ein Vers könnte wunderbar missbraucht werden, zum Beispiel bei Spendenaufrufen. Und das wird auch häufig gemacht. Wo Gemeinden und Missionswerke Spendenaufrufe machen und verschicken und sagen, der Herr hat dich nötig, er braucht deine Spende. Deshalb Spende. Weil sonst können wir ja zum Beispiel die Versicherungen unserer teuren Autos nicht bezahlen oder unsere Villen nicht finanzieren. Also Achtung, zielorientiert, sagte Jesus das. Er gab den Bedarf zu, sagte diesen offen, aber mit dem Ziel vor Augen. Und da sollen und dürfen wir auch sagen, was nötig ist. Auch was wir selber brauchen, wo wir Bedarf haben, Mangel haben. Die achte Eigenschaft, Jesus sagte den Jüngern klar, wie sie reagieren sollen, wenn sie gefragt werden, was macht ihr damit? Jesus gab ihnen klare Anweisungen, wir haben das gesehen. Und nachher aber sagte er nicht mehr viel. Wir lesen nirgends, dass während dem Einzug in Jerusalem Jesus was sagte. Später dann, als die Pharisäer sagten, hey, warum rufen deine Jünger so? Da sagte Jesus, wenn diese schweigen, wenn die Steine schreien, dann ja. Aber nicht beim Einzug in Jerusalem selber. Wie bereits vorhin gesagt, er hat nicht den Jubel organisiert. Und auch nicht den Jüngern gesagt, so und jetzt bitte, schaut, habt ihr genügend Palmzweige? Sind eure Kleider schon bereit, eure Oberkleider, dass ihr sie ablegen könnt? Und bitte platziert mir auf dem Esel das Kleid da etwas anders und so weiter. Nein, sondern er redete so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Er redete so viel auch bei der Anweisung, wie nötig war, dass die Jünger den Auftrag ausführen konnten. Aber nicht mehr. Eine Eigenschaft, eine königliche Eigenschaft ist, dass gerade beim Reden wir so viel reden wie nötig, aber so wenig wie möglich. Denn wo viel geredet wird, geht es ohne Sünde nicht ab. Aber man kann auch schweigen und damit sündigen. Deshalb, Jesus blieb auch hier ohne Sünde. Er redete und sagte, was nötig war, aber nicht mehr. Lassen wir uns bei unserem Reden vom Herrn leiten. Lassen wir uns bei unserem Schweigen vom Herrn leiten.
Ströme des Segens erwarten wir von dir, o Herr. Bittende Herzen stehen heut vor dir. Schenke Erweckung persönlich auch mir. Ströme
stehen heut vor dir. Schenke Erweckung persönlich auf mir. Ströme des Segens, o Herr. Rühr an die Herzen durch deine Hand. Lass hell sie leuchten, dass Jesus wird bekannt. Schenk uns die Gnade, vor dir zu stehen. Lass deine Wunder, o Herr, heut uns sehen. Ströme des Segens erwarten wir von dir, o Herr. Bittende Herzen stehen heut
neunte Eigenschaft. Jesus ließ seine zwei Jünger nicht ins Messer laufen. Er dachte sich nicht, okay, ich gebe ihnen den Auftrag, mal schauen, was passiert. Und dann wären die Jünger ganz frustriert zurückgekommen und hätten gesagt, ja, wir wollten dir den Esel schon bringen, aber da wurden wir gefragt. Und all unsere Argumente haben nichts genützt. Wir versuchten den Leuten die Situation zu erklären, aber die wollten nicht. Und dann hätte Jesus sagen können, okay, probiert es nochmals und wenn ihr es nicht könnt, halt auch ein drittes Mal. Nein. Jesus ließ seine Jünger nicht ins Messer laufen, sondern er war fürsorglich. Er hätte den Jüngern auch, dadurch, dass er ihnen zu wenig mitgegeben hätte auf den Weg, an Informationen, an Anweisungen, vor die Wand laufen lassen können, um ihnen dann zu zeigen, schaut, ich weiß halt, wie es geht. Ihr nicht. Auch hier wiederum, Jesus war zielorientiert. Es ging ihm darum, dass der Name Gottes geehrt wird. Es ging ihm darum, dass die Erlösung vollbracht werden kann. Karfreitag, Ostern. Und er sorgte für seine Jünger und gab ihnen das mit auf den Weg, was sie brauchten. Wir sehen das in der ganzen Wirksamkeit von Jesus. Jesus hat auch ermahnt. Jesus hat auch zurechtgewiesen. Auf jeden Fall. Aber er hat auch ganz klar fürsorglich gehandelt. Zum Beispiel, als die Jünger zurückkamen, völlig ausgelaugt, zwar voll von den Ereignissen über das Wirken Gottes, als er sie ausgesandt hatte, aber doch müde, sie völlig im Stress, nach moderner Ausdrucksweise, völlig in Arbeitsüberlastung. Sie hatten nicht mal Zeit gehabt zu essen. Und dann hat Jesus fürsorglich gesagt, kommt mit mir, hat sie ins Schiff genommen und ist mit ihnen an einen einsamen Ort gefahren. Wir kennen die Geschichte, der Ort war dann nicht mehr so einsam, als sie dort ankamen. Die Leute haben das gesehen, sind um den See herumgegangen und haben sie schon erwartet. Und dann begann eine lange Predigt. Eine lange Predigt und die Speisung der 5000. Und dann die Überfahrt, wiederum im Sturm und so fort. Aber Jesus war fürsorglich, hat gesehen, dass jetzt brauchen die Jünger eine Pause. Und wenn es nur in der Überfahrt im Schiff ist. Er wusste ja, dass die Leute nachher kommen. Er ist allwissend, völliger Mensch und aber auch völlig Gottes Sohn. Und er hat am Schluss auch nach der Speisung der 5000 die Jünger schon entlassen und gesagt, ich mache hier fertig, geht ihr schon mal voraus. Jesus in seiner ganzen Wirksamkeit, er war fürsorglich. Denken wir an die Schwiegermutter des Petrus, er war fürsorglich für seine Jünger. Das Ziel von Jesus war nicht, dass er den Jüngern zeigt, dass sie halt doch noch nicht Meister sind, sondern dass sie so kleine Würmchen sind. Sondern er hat sie geliebt und fürsorglich behandelt, hat ihnen das gesagt, was nötig war, so viel wie nötig, ohne sich in Diskussionen oder in irgendwelche Dinge einzulassen, aber so viel wie nötig, mit dem Ziel, dass sie ausgerüstet waren, den Auftrag auszuführen. Wir meinen manchmal, Gott lässt uns vor die Wand laufen. Aber Jesus Christus hat uns lieb. Er will uns auch im Glaubensleben nicht einfach eine Schwierigkeit reinbremsen, sondern auch Schwierigkeiten, auch Herausforderungen lässt er zu, damit wir seine Kraft erleben. Dass wir uns auf sein Wort stützen, wie er zu uns spricht. Dass wir uns daran erinnern, was er gesagt hat, wie sich die Jünger hier erinnert haben, als sie dann dort waren. Aha, Jesus hat ja gesagt, wenn uns jemand fragt, was wir hier tun, dann sollen wir sagen, der Herr bedarf seiner. Die Jünger hatten sich an die Worte Jesu erinnert und entsprechend gehandelt, als die Schwierigkeit dann kam. Das ist auch heute so. Jesus Christus will, dass wir in der Fülle seiner Kraft, seines Segens leben. Dass wir ihn erfahren als König aller Könige, als Herr aller Herren. Und will uns nicht einfach runterdrücken. Und wir sollen es ebenso tun mit unseren Mitmenschen. Geht es uns darum, dass wir fürsorglich mit unseren Mitmenschen umgehen? Ist uns ein Anliegen, dass unsere Mitmenschen gesegnet werden, dass sie die Fürsorge Gottes erleben, auch durch uns erleben? Oder geht es uns darum, unserem Bruder oder unserer Schwester zu zeigen, du bist halt schon noch ein kleiner Stümper? Oder du bist schon wirklich nicht das Wahre? Und hast sowieso noch keine Erkenntnis. Ich bin da schon viel weiter. Worum geht es uns? Wollen wir fürsorglich unseren Mitmenschen begegnen, wie Jesus das auch tat?
Dreh dich doch nicht dauernd wie ein Kreisel um dich selbst, sonst hat all dein Tun ein falsches Ziel. Jesus muss die Mitte deines Lebens sein. Seine Ehre steht ja auf dem Spiel. Seine Ehre steht ja auf dem Spiel.
Nur an dein Liebes-Ich und deine Heiligkeit. Du betest immer nur für dich und tust dir selbst oft leid.
Dreh dich doch nicht dauernd wie ein Kreisel um dich selbst, sonst hat all dein Tun ein falsches Ziel. Jesus muss die Mitte deines Lebens sein, seine Ehre steht ja auf dem Spiel.
Du bist ganz von dir selbst erfüllt und lässt den anderen stehen. Er sucht nach Hilfe, aber du kannst seine Not nicht sehen.
Dreh dich doch nicht dauernd wie ein Kreisel um dich selbst, sonst hat all dein Tun ein falsches Ziel. Jesus muss die Mitte deines Lebens sein. Seine Ehre steht ja auf dem Spiel.
Du bist dir selbst schon eine Last und fragst, wie werd ich frei von dieser Mühe um mich selbst? Wie wird mein Leben neu?
Dreh dich doch nicht dauernd wie ein Kreisel um dich selbst, sonst hat all dein Tun ein falsches Ziel. Jesus muss die Mitte deines Lebens sein. Seine Ehre steht ja auf dem Spiel. Seine Ehre steht ja auf dem Spiel.
Erst wenn es recht erkennst, dann wirst du von dir frei. Dann hast du auch für andere Zeit, so wird dein Leben neu.
Dann drehst du dich nicht mehr wie ein Kreisel um dich selbst. Jesus ist nun deines Lebens Ziel. Gib ihm alle Dinge, ihm den ersten Platz. Seine Ehre steht ja auf dem Spiel. Seine Ehre steht ja auf dem Spiel.
Der 10. Punkt. In Vers 7 heißt es: Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Wir achten kurz darauf, was hier nicht steht. Wie bereits erwähnt, es steht hier nicht, dass Jesus noch irgendwas gesagt hat. Jesus hätte hier sagen können, so und jetzt haltet mir das Füllen schön hin, dass ich aufsteigen kann und legt eure Kleider darauf. Und Jesus hätte hier alles durchorganisieren können. Er hat ja gut organisiert, das haben wir gesehen bei der Abholung des Füllens. Aber hier lesen wir nichts mehr davon. Wir lesen auch nicht am Schluss, dass Jesus sagte, Achtung, meine Jünger, dürft ihr nicht vergessen, das Füllen wieder zurückzubringen. Ne? Steht nicht am Schluss der Geschichte. Und Jesus sagte den Jüngern, sie sollen das Füllen wieder zurückbringen. Die Jünger wussten, dass sie das wieder zurückbringen mussten. Sie haben selber daran gedacht. Was sehen wir hier bei Jesus? Jesus hat Raum gelassen. Raum für das Wirken Gottes. Die Jünger hier, sie waren ausgerichtet auf Jesus. Es war ihr Anliegen, dass der Name Jesu geehrt wird. Keiner der Jünger dachte, ich möchte auch noch schnell auf den Esel sitzen. So, zumindest für ein Selfie, für ein Foto. Wäre doch noch cool. Dann könnte ich es posten und zeigen, hey, schaut, ich bin auch auf dem Esel gesessen. Ja, Jesus kann dann schon reiten, aber so einfach für die Nachwelt, oder? Den Jüngern ging es nicht um sich selber. Sie wollten sich nicht selber in Szene setzen, sondern sie hatten Jesus vor Augen. Und das war die Grundlage dafür, dass Jesus einfach Raum lassen konnte, den Jüngern Raum lassen konnte und vor allem dem Wirken des Heiligen Geistes Raum lassen konnte. Der Heilige Geist, der die Jünger getrieben hatte, zu rufen, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Die Kleider auf den Esel und auf die Straße zu legen. Dran zu denken, am Schluss den Esel auch wieder zurückzubringen und so weiter. Jesus, weil die Jünger ausgerichtet waren auf den Herrn Jesus Christus, hier war der Moment da, dass Jesus Raum ließ für das Wirken des Heiligen Geistes. Raum ließ seinen Jüngern. Wo Menschen auf sich selber ausgerichtet sind, selbst fixiert, wo es ihnen wichtiger ist, noch schnell ein Selfie zu machen, wenn sie selber auf dem Esel sitzen, als dass Jesus gut auf dem Esel sitzen kann. Wo Menschen eigenwillig sind, da braucht er Jesus, das sehen wir in den Evangelien, auch die klare und starke und auch strenge Hand. Aber dort, wo Menschen ausgerichtet sind auf den Sohn Gottes, wo es ihnen darum geht, dass der König, der einzig, der König aller Könige geehrt wird, da lässt Jesus Raum dem Wirken Gottes. Wie wichtig ist es auch, dass wir für das Wirken Gottes Raum lassen. In unserem eigenen Leben, aber auch in unserer Umgebung. Raum lassen dafür, dass der Herr sprechen kann, dass er eingreifen kann, dass er wirken kann. Wir meinen manchmal, wir müssen alles machen, damit es dann geschieht. Damit sich vielleicht eine Situation ändert, damit vielleicht dies oder jenes erreicht wird und so weiter. Der Herr will unseren ganzen Einsatz. Der Herr will unsere völlige Hingabe, ja. Aber der Herr will auch, dass wir seinem Wirken Raum lassen. Die 10. königliche Eigenschaft, wir lassen Raum für das Wirken Gottes. Die 11. Eigenschaft ziehen wir zusammen, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, aus den verschiedenen Dingen. Jesus ritt bis zum Schluss auf dem Esel und wechselte nicht auf ein Pferd oder ein Kamel. Jesus hat nicht den Jubel organisiert oder gesagt, bitte noch etwas lauter und ich möchte etwas mehr Kleider. Jesus ließ sich nicht bedienen und sagt, jetzt hätte ich Lust auf ein paar Feigen oder Datteln könnte ich jetzt noch gebrauchen und so weiter. oder bring mir eine schöne Karaffe Wein. Für einen König würdig. Jesus hat nicht ausgenutzt. Er war in der Einstellung, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Er war zielorientiert, unsere erste Eigenschaft. Und er nutzte nicht aus. Er nutzte nicht die Situation aus, er nutzte nicht die Jünger aus, er nutzte nicht die Zeit aus, die Leute aus, für eigene Interessen. Man könnte doch gerade noch das machen dabei. Das ist gang und gäbe in der heutigen Zeit, auch unter Christen. Man will schon vielleicht das oder jenes für den Herrn tun, aber könnte gerade selber für sich auch noch was an Vorteilen herausziehen, gerade selber auch noch was absahnen für sich. Das ist in der Wirtschaft, in der Politik, überall gang und gäbe. Das ist der Geist dieser Zeit, der Geist dieser Welt. Hat Jesus da noch schnell für sich selber was rausgeholt? Hat er da noch schnell eigene Interessen verfolgt und aus eigenen Interessen gehandelt? Er hätte doch das jetzt brauchen können für eine feurige Predigt, um diesen Pharisäern so richtig mal eines auszuwischen. Nein, er war stille. Jetzt, wo er die ganze Stadt vor Augen hatte und die ganze Stadt bereit war, da war er still. Hat nicht eine große Predigt begonnen wie bei der Speisung der 5000. Jesus verfolgte keine eigenen Interessen, sondern war getrieben vom Dienen, war getrieben von der Einstellung, es soll um die Ehre Gottes gehen. Und wir? Sind wir noch in Gefahr, noch eigene Vorteile zu suchen, irgendeine Situation etwas auszunutzen für eigene Interessen? Haben wir noch eigene Interessen? Ja, ja, klar, wir wollen schon dem Herrn dienen, wir wollen Jesus nachfolgen, wir wollen uns für den Herrn einsetzen, natürlich, aber für uns muss auch was rausschauen. Was bringt's mir? Was habe ich davon? Ist doch nichts anderes als recht, wenn ich auch was davon habe. Jesus hat hier überhaupt nicht gehandelt nach dem, dass er auch noch was davon hat. Sondern es ging ihm einzig und allein um den Willen Gottes. Ein ganz wichtiger Punkt auch für uns. Solange in unserem Kopf noch herumgeistert, aber bei mir muss auch was hängen bleiben davon, oder ich muss auch was davon haben, oder es muss mir auch was bringen, fehlt uns diese königliche Eigenschaft. Die königliche Eigenschaft des Königs, der nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, die königliche Eigenschaft ist, dass wir bereit sind, uneigennützig, ohne den Gedanken, was habe ich davon und was bringt es mir, dem Herrn nachzufolgen und uns einzusetzen für ihn.
Ich hab einen herrlichen König, den einzig erkenne ich an. Ich will keinen anderen auf Erden und stünd ich allein auf dem Plan. Jesus, mein Stolz, meine tiefe Ruh, Jesus, dir jauchze ich.
zwölfte Punkt. Was hat Jesus in Jerusalem gemacht? Er ging in den Tempel und hat dort die Tische der Geldwechsler und so weiter umgestoßen, hat dort Reine gemacht. Jesus hatte vor Augen, dass es ihm darum geht, dass ein Volk gereinigt wird zur Ehre Gottes. Ein Volk bereit ist, als Volk Gottes dem Herrn zu dienen. Er hatte das Reich Gottes vor Augen. Er hat die Tische der Geldwechsler umgestoßen. Er hätte ja auch sagen können, Leute, Geldwechsler, das ist nicht so ganz okay, was ihr da macht, aber ich bin jetzt der König für das Volk. Also wenn ihr mir den Zehnten davon gebt, dann dürft ihr weiter hier eure Geschäfte machen. Ich brauche auch einfach auch was davon und dann dürft ihr. Er hatte das Reich Gottes vor Augen. Nicht seinen Interessen, wie bereits erwähnt, sondern das Reich Gottes. Und dazu gehörte, dass er sich für das Reich Gottes einsetzte. Indem er sich für die Jünger einsetzte, als sie angegriffen wurden von den Pharisäern. Und die Pharisäer über die Jünger sagten, ja, warum machen die das? Sag ihnen, sie sollen schweigen. Dass er sich für das Haus Gottes einsetzte. Und nicht in dem Sinn, er hätte sich das noch schön fromm tarnen können, Geldwechsler, ihr dürft bleiben, aber wisst ihr was? Ein Drittel von euren Einnahmen könnten wir gerade für Renovationsarbeiten am Tempel einsetzen. Hätte viele gute Ideen gegeben. Aber nichts von alledem. Sondern es ging ihm einfach um das Reich Gottes. Dass der Tempel ein Bethaus ist. Dass die Jünger unter seinem Schutz stehen. Er hat sich für die Jünger eingesetzt, gegenüber den Pharisäern. Er hat sich für das Haus Gottes eingesetzt. Gegenüber denen, die eigene Interessen suchten im Tempel und aus dem Glauben ein Geschäft machten. Es gibt die falsche Auslegung, wo gesagt wird, ja, in Jerusalem kamen ja auch viele Juden von anderen Ländern, die zum Opfern kamen. Und da war nötig, dass Geld gewechselt wurde. Die hatten noch keinen Euro. Da musste gewechselt werden. Und deshalb waren die Geldwechsler nötig im Tempel, damit überhaupt dann die Opfertiere gekauft werden konnten und so weiter. So ein Quatsch. Hätte Gott gewollt, dass es im Tempel Geldwechsler gibt, dann hätte er bei der Planung des Tempels das entsprechend berücksichtigt und gesagt, okay, das ist das Allerheiligste, das ist das Heilige, das ist der Vorhof des Tempels und da sind die Geldwechsler. Aber das war nichts von Gott so angelegt. Aber man kann immer Eigenleben, Eigenwille und so weiter tarnen und entschuldigen mit irgendwelchen gescheiten Argumenten. Da sind wir Meister darin, Weltmeister. Deshalb, die zwölfte Eigenschaft, Jesus ging es um das Reich Gottes. Er hatte das Reich Gottes vor Augen. Das zeigte sich in der Tempelreinigung. Das zeigte sich, wie er sich schützend vor seine Jünger stellte, als diese von den Pharisäern angegriffen wurden. Wenn es uns um das Reich Gottes geht, dann bedeutet das, dass wir uns auch einsetzen für unsere Glaubensgeschwister. Uns auch schützend vor sie stellen, dort, wo sie angegriffen werden. Zum Beispiel vor irgendwelchen Scheinfrommen. Dass wir aber auch alles, was an Weltgeist, Geldwechsler und so weiter Einzug hält, das auch ganz klar erkennen und benennen und ein Anliegen ist, dass das nicht das Reich Gottes hindert, sondern umgeworfen werden kann, gereinigt werden kann. Und das alles tat Jesus zielorientiert und in Demut, getrieben von seiner Liebe. 12 Eigenschaften zum nochmals sich merken oder kontrollieren, ob richtig mitgeschrieben wurde. 12 Eigenschaften, königliche Eigenschaften im Schnelldurchlauf. Erstens, zielorientiert. Zweitens, zur richtigen Zeit und am richtigen Ort handeln. Drittens, das Reden von Jesus war klar und deutlich. Klare Weisungen. Viertens, der richtige Blick. Durchblick, Überblick, Weitblick. Fünftens, auf das Wort Gottes gegründet, biblisch fundiert, gegründet auf den, der das fleischgewordene Wort Gottes ist. Sechstens, demütig, demütig sein und demütig bleiben. Siebtens, den Bedarf sagen. Sagen, was nötig ist, was wirklich nötig ist. Achtens, reden so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Neuntens, fürsorglich sein. Nicht unseren Mitmenschen, unseren Bruder, unsere Schwester vor die Wand laufen lassen, sondern sich füreinander einsetzen, fürsorglich sein. Zehntens, Raum lassen für das Wirken des Heiligen Geistes. Raum lassen für das Wirken Gottes. Dazu gehört, dass wir manchmal selber auch zurücktreten, stille sind und Gott reden und wirken lassen. Elftens, nicht ausnutzen für eigene Interessen. Zwölftens, das Reich Gottes vor Augen haben. Und die zwölfte Eigenschaft schließt den Kreis wieder zur ersten Eigenschaft, zielorientiert. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dann dürfen wir erleben, wie uns alles zufällt, was wir brauchen, auch Kraft zufällt, wie wir den Segen unseres Herrn erleben dürfen. 12 königliche Eigenschaften, die uns an Palmsonntag gezeigt werden, die der Herr auch uns, in uns und an uns wirken will. Wir wollen ihn, den König aller Könige, vor Augen haben, ihn um Gnade bitten, um Reinigung bitten durch sein Blut, wo wir noch weg sind von diesen Eigenschaften und vielleicht sogar die Anti-Eigenschaft gerade haben, das Gegenteil. Und ihn um Gnade bitten, dass er zum vollen Recht kommen kann in unserem Leben. Dass wir nicht nur uns Königskinder nennen, sondern auch als Königskinder leben mit diesen königlichen Eigenschaften. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wirken. Wir preisen dich für dein Reden durch dein Wort und danken dir, dass du unser vollkommenes Vorbild bist in allem, was du getan und gesagt hast. Bitte, Herr, lass uns so leben, wie es der Gemeinschaft in dir entspricht. Bitte verändere uns, mach uns dir ähnlicher. Lass uns auch die Eigenschaften, die wir an Palmsonntag an dir gesehen haben, mehr und mehr in unserem Leben im Alltag sichtbar tragen, dass du geehrt und gepriesen wirst. Durch unser Leben, durch unser Reden, unser Wirken, dass wir wirklich deine Knechte und Mägde sind und du der König und Herr. Dass wir als Königskinder leben und ausgerichtet sind auf dich. Wir bitten dich, Herr Jesus Christus, um deinen reichen Segen, um deine Hilfe, um deine Gnade. Schenk uns, Herr, das Wollen, schenk uns die Erkenntnis, wo du uns zu verändern hast, und schenk uns auch das Vollbringen. Amen.